Herzlich willkommen zu einer neuen Pausenfolge. Pausenfolge darum, weil ich mir gerade eine kurze Auszeit nehme. Das habe ich in der letzten Folge ein bisschen ausgeführt und erklärt. Ihr sollt in dieser Zeit aber nicht auf wertvolle Inhalte verzichten müssen. Und darum gibt es eine kurze, knackige Folge, die ich selbst aufgenommen habe, nicht im gängigen Interviewformat, was sonst hier einfach ja die grundlegende Gestaltung ist, sondern das habe ich eben allein aufgenommen und ich kläre einen hartnäckigen Mythos zu einer bestimmten neurodivergenten Form. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Kinder mit ADHS können sich nicht konzentrieren oder nicht gut konzentrieren. Das ist der Mythos, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und der Inhalt dieser Folge orientiert sich an so einer ganz tollen Zusammenfassung des Themas von Stefanie Rietzler und Fabian Grollimund, der ja auch schon in einer Podcast-Folge hier zu Gast war. Die verlinke ich sehr gerne nochmal. Der Artikel wird natürlich oder ist natürlich in den Shownotes verlinkt, auf den ich mich hier sehr viel beziehe. Schaut unbedingt auf der dazugehörigen Webseite vorbei. Das ist so ein umfassendes Informationsangebot, vor allem zu Kindern mit ADHS. Und ich empfehle diese Inhalte schon ganz, ganz lange und immer wieder gern. Und ja, das soll hier unbedingt Erwähnung finden. Jetzt aber mal zum Mythos. Wenn wir an ADHS denken, dann ist das Merkmal so der Konzentrations- bzw. Aufmerksamkeitsschwäche natürlich eines der prägnantesten. Es ist ja sogar Teil der offiziellen Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Tatsächlich lohnt es sich, da mal genauer hinzuschauen, denn die Annahme, Kinder mit ADHS könnten sich einfach nicht gut konzentrieren oder können sich nicht konzentrieren, stimmt so pauschal natürlich nicht. Wir müssen nämlich verstehen, dass es unterschiedliche Konzentration bzw. ich sage jetzt mal Aufmerksamkeitssysteme gibt. Eins unserer Aufmerksamkeitssysteme im Gehirn ist eher im Hinterkopf. Also es spielt sich im Hinterkopf ab sozusagen. Und dieses System reagiert vor allem auf anziehende Bilder, auf Geräusche, auf starke Gerüche oder einfach besonders spannende Situationen und Angebote in unserer Umwelt. Wie gesagt, es reagiert recht intuitiv darauf. Das heißt, wir müssen unsere Aufmerksamkeit gar nicht so bewusst dahin lenken, weil das, was dieses Gehirnareal anspricht, uns eben intuitiv als so spannend oder so wichtig erscheint oder auch eine bestimmte Gefühlsreaktion in uns weckt, dass wir uns dem mit einer gewissen Aufmerksamkeit widmen. Dieses System ist auch aktiv, wenn es um Automatisierung oder Routinen geht. Auch hier braucht es ja, wenn eine Routine gut verinnerlicht ist, wenig bewusste Steuerung. Das läuft dann eben automatisch ab. Darum ist es zum Beispiel auch so wichtig, gerade eben bei Kindern mit ADHS, so Routinen aufzubauen, um eben das eh schon sehr, sehr angestrengte Gehirn, sehr belastete Gehirn an der Stelle ein bisschen zu entlasten. Dann haben wir noch ein weiteres Aufmerksamkeitssystem und das befindet sich so im vorderen Teil des Gehirns, direkt hinter der Stirn nämlich. Und das ist immer dann zuständig, wenn wir uns ganz bewusst auf eine Tätigkeit, eine Handlung oder auch einen Gedanken fokussieren wollen oder wenn wir was bewusst planen wollen. Das ist in der Regel mit mehr Anstrengung verbunden, eben mit dieser Bewusstheit. Und dieses System läuft eben auch nicht so schnell ab, sondern eben ein bisschen langsamer. Wir brauchen diese Fähigkeit von Aufmerksamkeit genau dann, wenn wir uns zum Beispiel auch mal einer Sache widmen müssen, die eben nicht unglaublich spannend daherkommt, um dann eben dabei alles Störende ausblenden zu können oder diese Tätigkeit, auch wenn die nicht so spannend ist, trotzdem höher zu priorisieren als eine mögliche Ablenkung. Wer sitzt wie ich auch gerade an der Steuererklärung, Genau, sowas wäre eine so einer nicht so spannenden Aufgaben. Solche Aufgaben finden wir leider auch recht viel in Schule. So, und diese beiden Aufmerksamkeitsareale, also einmal das hintere, deutlich intuitivere, auf spannende Reize reagierende Gehirn- und Automatisierungsgehirnareal und eben das, was ganz weit vorne sitzt und das wir brauchen, wenn wir bewusst unsere Aufmerksamkeit steuern wollen. Diese Areale können switchen in ihrer Aktivität. Und die können das leider auch so, dass wir das gar nicht unbedingt bemerken. Das heißt, von dem bewussten Modus können wir so ganz langsam nach innen gehen, abschweifen, uns rauszoomen oder uns abschotten. Und wie gesagt, das ist leider so, dass das nicht unbedingt bewusst passiert. Denn in diesem Moment ist das Areal dieser bewussten Aufmerksamkeit, das vordere, sozusagen geblockt. Also wenn das hintere anfängt, aktiv zu werden, ist das vordere geblockt. Und dann bemerken wir eben kaum, dass wir gedanklich wegdriften. Also nicht in diesem Moment zumindest, meist eben dann verzögert. Man hat übrigens mit so bildgebenden Verfahren sehr gut nachweisen können, dass bei Menschen mit ADHS dieses Switchen viel, viel stärker ausgeprägt ist. Und ich sage sowas an dieser Stelle immer wieder ganz deutlich, denn ADHS muss sich wie viele andere neurodivergente Formen ja auch immer noch mit dem Vorurteil herumschlagen, ach, das gibt's vielleicht eigentlich gar nicht wirklich oder wir haben alle nur zu viel Fernsehen geguckt oder was auch immer. Und man kann in so bildgebenden Verfahren diese Gehirnprozesse wirklich immer besser abbilden und da wirklich einen ganz prägnanten Unterschied deutlich machen zwischen neurotypischen Menschen und Menschen mit ADHS. Wie gesagt, denen passiert dieses Switchen viel stärker. Das kann auch Vorteile haben, weil in dem Moment, wo wir aus so einer gewohnten Bahn rausgehen, aus so einem Muster, zum Beispiel bei einer schulischen Aufgabe rausgehen und uns gedanklich rausziehen, ist da plötzlich Raum für andere Gedanken und unkonventionelle Ideen. Daher kommen die übrigens. Aber wenn es natürlich darum geht, einen bestimmten Rahmen zu erfüllen, wir denken an Schule, dann ist so dieses häufige Switchen und nach innen ziehen natürlich ein Hindernis. Oder auch immer dann, wenn wir uns wirklich aus guten Gründen einer bestimmten Aufgabe jetzt echt mal widmen wollen. Es ist außerdem so, dass die Gehirnareale, die eben im hinteren Teil liegen, prinzipiell bei Menschen mit ADHS einfach grundsätzlich stärker aktiv sind, die ganze Zeit. Das heißt, Menschen, beziehungsweise wieder in unserem Themenfeld Kinder mit ADHS, werden einfach viel, viel stärker von spannenden oder emotionalen Reizen angezogen. Es passiert einfach häufiger, es passiert intensiver und dadurch ist einfach der vordere Bereich der bewussten Aufmerksamkeit viel häufiger blockiert. Kinder mit ADHS müssen sich also viel, viel krasser anstrengen, um in diese bewusste Fokussierung zu kommen. Insofern würde dieses, ach, du musst dich halt nur mehr anstrengen, ja, fast sogar stimmen. Man setzt aber in diesem Satz einfach lächerliche Standards. Denn da geht man ja davon aus, das Kind habe einfach quasi kein Bock oder so eine Null-Bock-Haltung und müsste sich dann eben einfach auch nur mal neurotypisch normal, in Anführungsstrichen, anstrengen, damit das dann alles klappt. Dabei ist die Anstrengung, die nötig ist, um gegen diese ständige intuitive Aufmerksamkeit anzukämpfen, eine absolute Höchstleistung. Jeder Mensch hier mit ADHS, jeder Mensch, der Kinder mit ADHS begleitet, wird wissen, was ich meine. Es ist eine Höchstleistung, diese Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen. Das zieht extrem Ressourcen und ist einfach über einen langen Zeitraum kaum durchhaltbar. Und das merken wir auch in der Leistungsfähigkeit von Kindern im schulischen Kontext. Aber, und das kann ich als Erwachsene mit ADHS sagen, das ist auch im Erwachsenenkontext nicht dauerhaft leistbar. Es ist einfach zu anstrengend. Also, Kinder mit ADHS können sich sehr gut konzentrieren und auch sehr intensiv und sehr lange. Allerdings liegt das Problem darin, diese Konzentration zu steuern und auch aufzubringen, wenn sie eben nicht in dem hinteren Gehirnareal sind, also bei all diesen spannenden Dingen, mit denen sie sich wirklich sehr ausdauernd beschäftigen können, sondern das Gleiche eben auch hinzubekommen, wenn es um Aufgaben geht, denen vielleicht dieser emotionale Charakter oder dieser Spannungscharakter fehlt. Warum bin ich da so in Anführungsstrichen kleinlich? Warum ist mir so wichtig, dass wir da differenzieren und verstehen, dass dieses Können sich nicht konzentrieren pauschal so nicht stimmt? Einfach, weil es uns hilft, in der Begleitung von Kindern mit ADHS unsere Angebote anzupassen. Zum Beispiel als Lehrkraft oder auch als Eltern, wenn es um Aufgaben geht, die eben nicht so spannend daherkommen. Wir können nämlich Aufgaben durchaus einen spannenden Aufforderungscharakter verleihen. Man denke an Schulaufgaben im Grammatikkontext und da könnte ein Rollenspiel helfen. Das sind jetzt keine Grammatikaufgaben, sondern du musst als Geheimagentin einen Sprachcode knacken. Oder Vokabeln lernen mit inneren Bildern oder Vokabeln lernen mit einer verstellten Stimme. Das macht Spaß, hat sofort einen anderen Aufforderungscharakter, einen spielerischen Charakter und spricht diese Kinder und spricht das hintere Gehirnareal dieser Kinder deutlich mehr an und schon fällt die Sache ein bisschen leichter. Ich habe genau dazu heute ein Video gesehen, bei Instagram glaube ich, dass das sogar bis in den Erwachsenenkontext hinein klappt und ich kenne das selber. Ich versuche mir auch meine Aufgaben mal ein bisschen spannender zu machen, also gerade diese lästigen Aufgaben. Und da hat eine Person abgewaschen und gesagt, sie macht sich dazu Mittelaltermusik an und spielt dann, während sie abwäscht, dass sie eine mittelalterliche Taverne besitzt und da gerade Gläser spült. Und es ist genau dieses Prinzip. Abwaschen, mega ätzende, langweilige Aufgabe und dann auch noch eine Aufgabe, die so mit sensorischen Sachen zu tun hat und Wasser und nass und Also unliebsam. Und so wird sie einfach spannender und ich musste sehr schmunzeln, weil es genau das gleiche Prinzip ist. Und das können wir in sehr vielen Situationen anpassen. Also das ist nichts, wo man einfach nur an kleinere, jüngere Kinder denken muss, sondern das funktioniert wirklich sehr, sehr weit auch ins Erwachsenenalter hinein. Wir müssen also auch Ablenkungen von außen minimieren. Also wenn die Gefahr einfach besteht, dass sich mein Gehirn sehr, sehr schnell wieder in dieses hintere Areal, meine Aufmerksamkeit sich sehr schnell wieder in dieses hintere Gehirnareal zurückswitcht, dann muss ich quasi versuchen, mein Gehirn dabei zu unterstützen, in diesem vorderen Areal zu bleiben, um meine Aufmerksamkeit bewusst steuern zu können. Das heißt, meine Umgebung muss so gestaltet sein, dass sie mich nicht ablenkt. Für mich zum Beispiel im Erwachsenenkontext bedeutet das, dass, bevor ich eine Aufgabe mache, die eben von sich aus jetzt nicht so spannend ist und wo die Wahrscheinlichkeit, dass ich abdrifte, recht hoch ist, muss ich aufgeräumt haben an dem Ort, wo ich sitze. Ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Für Kinder kann es sein, aber auch für Erwachsene, dass man vielleicht noch Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzt oder diese klassischen Schallschutzkopfhörer, dass man einen Sichtschutz aufstellt, dass eben vielleicht nicht das spannende Lieblingsbuch mit auf dem Schreibtisch liegt, wenn man die Hausaufgaben macht oder, ne, dass das Handy weggepackt ist. Das ist ja für Kinder wie Erwachsene eine wichtige Tätigkeit, also ne, so was Wichtiges, was man machen kann, um eben die Aufmerksamkeit im Umfeld zu minimieren. Das betrifft wirklich Aufgaben, die dann diesen Spannungscharakter nicht haben. Denn wenn ich etwas mache, was meine komplette Aufmerksamkeit zieht, wo ich richtig reintauche, in so einen Hyperfokus gehen kann, dann ist mir relativ egal, wie es in meinem Umfeld aussieht. Das betrifft wirklich dieses Jetzt ist gefragt, dass ich das bewusst steuere und bei einer Sache bleibe, die jetzt vielleicht nicht so viel Spaß macht wie was anderes. Es kann auch helfen, Rituale einzutrainieren, um gut in die Arbeit einzusteigen, einfach um meinem Gehirn zu signalisieren, Achtung, jetzt kommt der Moment, wo wir uns bewusst fokussieren müssen. Das hilft einfach, um so ein bisschen in diesem vorderen Teil zu bleiben. Bei den Hausaufgaben kann es ein ganz kurzer Anfangsvers sein. Es kann ein Snack sein, den ich mir bereitstelle. Ich mache mir zum Beispiel in der Regel ganz simpel eine Tasse Kaffee, bevor ich mich an so eine unliebsame Aufgabe wie die Steuererklärung, hatten wir ja gerade, setze. Mache ich mir eine Tasse Kaffee, stelle mir das dahin und weiß, die kann ich jetzt nebenbei trinken. Und los geht's. Genauso braucht es manchmal auch Rituale für das Aussteigen. Oder ich setze mir eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel, wenn ich schon weiß, naja, der Part fällt mir einfach ein bisschen schwerer. Ich setze mir also einen 10-Minuten-Timer. In diesen 10 Minuten weiß ich, da ziehe ich jetzt durch, da konzentriere ich mich. Und allein durch dieses Wissen, danach kommt eine Pause und ich kann mich kurz entspannen, fällt es leichter, in diesem abgesteckten Rahmen diese Aufmerksamkeit zu halten. Regelmäßige Pausen sind wichtig. Wir haben ja schon gehört, wie wahnsinnig anstrengend es für Menschen mit ADHS ist, dieses vordere Aufmerksamkeitssystem aktiv zu halten. Und es braucht dann regelmäßig Pausen, um sich kurz wieder zu erholen. Das kann eine kurze Bewegungspause sein. Das kann kurz einfach aus dem Fenster starren sein. Und dann ist eben wichtig, sich gute Rituale zu schaffen, um dann wieder zurückzukommen. Ich weiß, dass das mitunter das Schwierigste ist. Und deswegen, ich bin überhaupt nicht medienfeindlich und ich sehe sehr kritisch, wie hart da teilweise geurteilt wird mit Eltern im pädagogischen Kontext. Aber an dieser Stelle ist ganz wichtig, dass das Handy keine gute Pause ist. Weil es uns da, und das kennen wir Erwachsenen ganz, ganz gut, so viel schwerer fällt, uns wieder zu lösen, nicht irgendwie eingesogen zu werden und sich dann der Aufgabe wieder zu widmen. Also das Handy, wenn man so fertig ist oder weiß, ich habe jetzt eine längere Pause, dann total gerne, ne? Dann scrolle ich auch durch die Feeds und gucke mir dies und das und jenes an oder lese irgendwas oder schaue mir was an oder höre mir was an, aber nicht für so kurze Pausen. Das ist einfach so schwierig, sich davon wieder zu lösen. Ich glaube, das ist aber recht selbsterklärend. Ich finde einfach so wichtig zu erklären, was passiert eigentlich in unserem Gehirn und dass diese Tipps und Tricks, die es ja auch auf meiner Seite schon ewig gibt, nicht einfach nur nette Tipps sind für das schulische Lernen zum Beispiel, sondern dass die wirklich was damit zu tun haben, was im Gehirn passiert. Ne? Pause, weil sich das vordere Aufmerksamkeitssystem erholen muss, beispielsweise. Oder Ablenkung deswegen, damit dieses Abdriften in das hintere Areal nicht passiert, also Ablenkung minimieren. Es ist auch ganz besonders wichtig, Kindern zu erklären, wie ihr Lernen und ihr Gehirn, also ihr Computer da oben funktioniert, damit sie dem nicht so unbewusst ausgeliefert sind, sondern viel bewusster wahrnehmen können, wie ist eigentlich mein Level gerade, was passiert denn da oben gerade, was brauche ich gerade und jetzt bin ich doch ein bisschen abgedriftet. Und man kann das so, so gut auch schon mit wirklich jungen Kindern besprechen. Das heißt nicht, dass sie umgehend super kompetent dagegen agieren können. Aber sie müssen ja erstmal verstehen, was da oben passiert, um das überhaupt bewusster wahrnehmen zu können. Also Kinder unbedingt dahin mitnehmen können. Ich merke das auch in vielen anderen Kontexten bei meinen Kindern, wenn ich ihnen viel erkläre, wirklich sage, hey, das ist da oben gerade los, dann fällt es ihnen so viel leichter, damit bewusster umzugehen und dann können sie auch viel bewusster Strategien anwenden. Wenn ihnen gar nicht klar ist, was hier gerade passiert, dann ist es auch schwierig, auf eine Strategie zurückzugreifen. So, ich glaube, das war ein ganz guter Rundumschlag und ein gutes Auflösen des Satzes, Kinder mit ADHS können sich nicht konzentrieren. Der Artikel, den ich hier, wie am Anfang gesagt, vorrangig herangezogen habe, der gibt auch nochmal weiterführende Impulse. Wie gesagt, ist verlinkt. Und auch die folgenden Bücher, das sind Bücher der genannten PsychologInnen, die auch diesen Artikel verfasst haben. Und da gibt es eben auch Bücher dazu, und zwar Lotte, träumst du schon wieder? Und das Buch Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS. Warum man diese Unterscheidung nicht mehr macht, erklären sie im Buch, aber sie haben es noch draufgeschrieben, damit eben auch Menschen, die noch eine ADS-Diagnose bekommen haben, sich daran wiederfinden oder überhaupt zu dem Buch greifen. Aber dieses Buch empfehle ich schon ganz, ganz lange. Es ist einfach so ein umfassendes, vertieftes, fundiertes Werk rund um Lernen mit ADHS. Und darum schaut gerne in den Shownotes vorbei. In der nächsten Folge ist dann übrigens alles wieder wie gehabt. Ich habe einen tollen Interviewpartner zu Gast. Seid gespannt darauf. Ich freue mich schon. Bis dahin. Ein Kopf voll
Gott, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.